Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Willkommen an diesem DFB-Pokalabend der Männer. Zwei Viertelfinals gab es heute. Gerade ist das Abendspiel zwischen Leipzig und Wolfsburg zu Ende gegangen. Der zweite gegen den Tabellendritten der Liga. Leipzig steht jetzt im Halbfinale. Sven Herold.
RB Leipzig steht im Halbfinale des DFB-Pokals nach diesem 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Und aufgrund der zweiten Hälfte ist das auch verdient. Denn dann waren die Leipziger die deutlich bessere Mannschaft. In den ersten 15, 20, 25 Minuten von Wolfsburg nichts zu sehen nach der Pause. Da spielte praktisch nur RB und ging auch verdient in Führung durch Paulsen in der 63. Spielminute. Kurz danach durch Olmo sogar die Chance zu erhöhen. Diese Chance haben sie nicht genutzt. Dann kam Wolfsburg immer besser in die Partie. Bis zur 88. Minute allerdings, da gab es das 2:0 für RB Leipzig. Nachdem sich Sørloth gegen Brooks relativ rustikal eingesetzt hatte, den Ball dann querspielte auf Forsberg, der scheiterte noch an Castells. Im Nachschuss war dann Hee-Chan Wang erfolgreich. RB Leipzig gegen Wolfsburg, 2:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale.
Schon früher heute Abend trafen zwei Teams aufeinander, die für das stehen, was den DFB-Pokal für viele Fans ausmacht. Sie sind als Außenseiter-Überraschungsteams in diesem Viertelfinale. Regionalligist Rot-Weiß Essen war zuletzt Mitte der 90er Jahre so weit in diesem Wettbewerb gekommen. Den Traum vom Halbfinale erfüllte sich aber Gegner Holstein Kiel. Armin Lehmann.
Holstein Kiel steht zum ersten Mal im DFB-Pokal-Halbfinale. Sie gewinnen mit 3:0 bei Rot-Weiß Essen. Sicher um das ein oder andere Tor zu hoch, zumal der Führungstreffer der Kieler in der 26. Minute war es ein Foulelfmeter, den Alexander Mühling ganz sicher verwandelt hat. Zumal dieser Foulelfmeter doch sehr stark umstritten war. Jani Serra dann keine zwei Minuten später schon mit dem 2:0 für die Kieler. Rot-Weiß Essen versuchte in der zweiten Halbzeit der Viertligist mit viel Druck noch irgendwie eine Wende herbeizuführen. Sie hatten ein paar ganz gute Chancen, aber in der Schlussphase durch Mees die endgültige Entscheidung. Kiel gewinnt 3:0.
Kiels Trainer Ole Werner kommentiert das Ganze erstaunlich nüchtern.
Ja, habe ich jetzt noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, was das für mich persönlich bedeutet. Ich freue mich einfach für die Mannschaft, freue mich für den Verein, weil ich, wie gesagt, täglich sehe, was da für Arbeit drinsteckt, was da für einen Aufwand betrieben wird und wie wir wirklich immer wieder versuchen, auch jeden Stein umzudrehen. Und das ist einfach dann mal der Lohn dieser Arbeit.
Und Essenstrainer Christian Neithardt haderte dagegen noch mit dem Elfmeter.
Wenn wir schon diese Hilfsmittel haben, dann sollte der Schiedsrichter zumindest, auch wie sicher er sich immer ist, sich das angucken. Und ich glaube, wenn es dann weiter 0-0 geht, dann fällt auch das zweite Tor hinten nicht direkt danach. Und dann ist so ein Spiel weiter ausgeglichen und auch offen. Und dann läuft so ein Spiel auch ganz anders.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen dagegen wieder vor dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Die Vorjahresfinalistinnen gewannen heute ihr Achtelfinal-Hinspiel gegen den norwegischen Club Lillestrøm SK mit 2:0. Beide Tore erzielte Alexandra Popp. Wie schlimm es in der Männerbundesliga um den FC Schalke 04 steht, dürften inzwischen auch die meisten Nicht-Fußball-Interessierten mitbekommen haben. 4 Trainerwechsel in einer Saison, das spricht schon Bände. Ganz zu schweigen vom letzten Tabellenplatz. Insofern war es interessant, was der Neuzugang auf der Trainerbank heute zu seiner Strategie zu sagen hatte. Jan Wochner berichtet.
Mit einem standesgemäßen Glück auf stellte sich Dimitrios Gramotzis auf Schalke vor. Der 42-Jährige hatte schon häufiger mit Schalke über ein mögliches Engagement als Trainer gesprochen. Jetzt hat es endlich geklappt.
Ja, wichtig ist, dass man dranbleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist. Und da kann es vielleicht auch 3- und 4-mal dauern. Immer wenn es nicht geklappt hat, hat mich das irgendwie noch mehr positiv angestachelt, vielleicht irgendwann mal dieses Ziel zu erreichen.
Obwohl Schalke abgeschlagener Tabellenletzter in der Bundesliga ist, erklärte der neue Trainer, er habe Lust auf die Aufgabe.
Es ist natürlich klar, dass Schalke nicht gerade erst der Tiki-Taka-Club ist, sondern ich glaube, dass hier harte Arbeit und Zusammenhalt und miteinander ja, Gas geben, glaube ich, in vorderster Linie steht.
Schon am Freitag empfängt Gramotzis mit Schalke den Tabellenvorletzten Mainz zu so etwas wie einem Abstiegsgipfel. Weil bis dahin nicht viel Zeit bleibt, will Gramotzis vor allem in Gesprächen seine neuen Spieler auf die Partie vorbereiten.
Der 3. März 2021 wird in die Historie des Skispringens eingehen. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine Weltmeisterin von der Großschanze gekürt. Von diesem WM-Tag in Oberstdorf berichtet Michaela Sachenbacher.
Endlich genauso viele Wettkämpfe wie bei den Männern, aber bei der Premiere von der Großschanze waren die deutschen Springerinnen chancenlos. Beste war Juliane Seifert auf Rang 10. Enttäuscht war Katharina Althaus auf Platz 12. Die Oberstdorferin hätte auf ihrer Heimschanze gerne mehr gezeigt, hat die Anlage aber dennoch mit einem Lächeln verlassen, denn schließlich kann ihr den WM-Titel im Mixed niemand mehr nehmen. Überschattet wurde dieser Mittwoch vom Thema Corona. Halvor Egner-Granerüdt, der erfolgreichste Skispringer dieses Winters, ist positiv getestet worden. Für ihn ist die WM vorbei, genauso wie für das italienische Team, das wegen einiger Corona-Fälle geschlossen abgereist ist. Warum es zu den Infektionen gekommen ist, konnte auch Florian Stern, OK-Chef in Oberstdorf, nicht sagen.
Ja, es ist so, die absolute Sicherheit gibt es nicht, aber wir haben jetzt hier die unglaubliche Anzahl von 17.000 Tests bereits durchgeführt in den knapp 10 Tagen und wir haben bisher nur 9 positive herausgefunden dabei. Also man kann sagen, das Konzept funktioniert. Die wenigen werden rausgefiltert und so sind dann eigentlich der Rest, die restlichen sind dann sicher.
Die deutschen Langläufer hatten im Freistilrennen über 15 Kilometer auf bessere Ergebnisse gehofft. Beim norwegischen Dreifachtriumph war Jonas Dobler auf Rang 23 der Beste.
Ohne Corona wäre diese Ski-Nordisch-WM in Oberstdorf eine Großveranstaltung gewesen, wie es sich einige in Sport und Politik offenbar wünschen. Man will sich verstärkt darum bemühen, in Deutschland Großveranstaltungen auszurichten. Heute stellten Vertreter des Bundesinnenministeriums und des Deutschen Olympischen Sportbundes eine nationale Strategiesportgroßveranstaltung vor, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung des Sportausschusses des Deutschen Bundestags. Wolf Sören Treusch hat zugehört.
Deutschland soll im Rennen um die Ausrichtung internationaler Titelkämpfe gestärkt werden und vor allem wieder olympische und paralympische Spiele ins Land holen. Das ist das Ziel der nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen. 103 Seiten umfasst das Papier, ein Gemeinschaftswerk des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Bundesinnenministeriums. Ja, Deutschland sei erfolgreich in der Akquise sportlich attraktiver Großevents, so der parlamentarische Staatssekretär des BMI Stefan Mayer, aber nichts sei so gut, dass es nicht verbessert werden könnte.
Gerade im Hinblick auf die jüngsten Tage, Stichwort Entscheidung des IOC in Sachen Brisbane, könnte man ja auch die Frage stellen, naja, wollt ihr eure nationale Strategie jetzt doch nicht einstampfen, nachdem es offenkundig mit den Olympischen Sommerspielen 2032 in Deutschland nichts werden wird? Auch hier meine Antwort, gerade deshalb nicht, jetzt erst recht.
Um sich künftig für Olympia zu bewerben, sei es wichtig, eine Strategie in petto zu haben. Großbritannien, Beispiel London 2012, habe es vorgemacht, fügte der CSU-Mann hinzu. KW Nieromand, Vizepräsident Wirtschaft und Finanzen im DOSB, nannte ein Beispiel.
Jedes Mal, wenn eine Bewerbung stattfindet, wird ein Organisationskomitee gebildet. Warum müssen wir das machen? Warum können wir das Know-how nicht aus einem Organisationskomitee abbilden in einer zentralen Stelle und dieses Know-how sowohl was Inhalte als auch möglicherweise auch Personen angeht? Warum können wir das nicht speichern, entwickeln und auf andere anwenden, auf andere Bewerbung?
In der öffentlichen Anhörung des Sportausschusses meldeten sich jedoch auch kritische Stimmen zu Wort. Zum Beispiel Silvia Schenk von Transparency International. Das Papier sei viel zu schwammig formuliert bei wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Internationale Gremien seien hier schon viel weiter.
Wenn wir wirklich einmal ganz hochgreifen wollen und wir wollen einmal wieder Olympische Spiele und uns daran messen, und das ist mein Anspruch, dann müssen wir wirklich eine richtige Strategie machen und ganz anders arbeiten und international auch dabei sein bei den Themen. Es gibt viele im deutschen Sport, die sitzen in Gremien und die haben keine Ahnung, was international läuft.
Ein Defizit, das auch die Autorinnen und Autoren des Strategiepapiers erkannt haben. Auf Seite 34 schreiben sie, deutsche Entscheidungsträgerinnen und Träger in eben diesen Gremien sollten, Zitat, besser qualifiziert werden. Wie genau, verraten sie noch nicht. Und wie sie das alles konkret umsetzen wollen, ebenso wenig.
Berichtet Wolf-Sören Treusch. Den Breitensport dominiert gerade Corona, weil wegen des Virus nach wie vor das meiste im organisierten Vereinssport verboten ist, was nicht virtuell stattfindet. Insofern hoffen viele Vereine und auch Sportlerinnen und Sportler darauf, dass die Politik schrittweise Öffnungen erlaubt. Die Beschlussvorlage zu den Bund-Länder-Gesprächen ließ die Hoffnung wachsen. Demnach steht eine stufenweise Rückkehr je nach Inzidenzwert im Raum. Aber im Kanzleramt wird immer noch diskutiert. Die Ergebnisse lassen also noch auf sich warten. Das war's mit Sport aktuell bis hierhin. Ich bin Marina Schweizer. Tschüss.